Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute freue ich mich sehr auf Dr. Elena Leineweber, auch sehr bekannt auf Instagram unter Dr. Ela. Und sie ist Gynäkologin und spezialisiert sich, kann man sagen, auf alles, was mit Hormonen zusammenhängt und auf Kinderwunsch. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Dass es geklappt hat. Wir haben ein bisschen, das sagen wir schon mal, Netzwerkprobleme. Zumindest sagt mir das Programm. Ich hoffe einfach, dass es trotzdem gut zu sehen und zu hören ist. Und falls nicht, müssen wir uns gleich noch mal was anderes überlegen. So, also heute unser Thema ist ja Endometriose. Und als ich das erste Mal mit diesem, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal mit diesem Wort in Kontakt gekommen bin, das ist auf jeden Fall schon lange, lange her. Und ich hatte, die ersten so Informationen, die ich so hatte, waren, Endometriose können viele Frauen haben, ist schwierig, wenn man noch einen Kinderwunsch hat. Vielleicht fangen wir einfach an, indem Sie erklären könnten, was das eigentlich ist, Endometriose.
Also Endometriose ist tatsächlich eine sehr häufige Erkrankung. Wir wissen, dass in etwa eine von 10 Frauen davon betroffen ist. Die typischen Symptome, die man so haben kann, sind extreme Regelschmerzen, Verdauungsbeschwerden, auch schon Unterbauchschmerzen im Zyklus oder auch unerfüllter Kinderwunsch, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Das sind eigentlich alles sehr klassische Symptome, aber die können wirklich von bis auftreten. Und wenn man davon betroffen ist, dann muss man nicht all diese Symptome haben. Tatsächlich kann es sein, dass man eigentlich kaum was oder gar nichts davon bemerkt. Es kann aber auch eben sein, dass das Leben dadurch extrem eingeschränkt sein kann. Und der Hintergrund ist, dass bei der Endometriose Zellen, die denen der Gebärmutterschleimhaut ähneln, also Zellen, die eigentlich in der Gebärmutter sein sollten, irgendwo sich im Bauchraum befinden. Zum Beispiel auf dem Bauchfell, auf der Blase oder auch auf dem Darm.
Wie kann das eigentlich sein, dass diese Zellen dahin kommen, wo sie eigentlich nicht zu suchen haben? Wie kann das passieren?
Tatsächlich ist es so, dass ich das gar nicht beantworten kann, weil man es einfach heutzutage noch nicht sicher weiß. Und es gibt verschiedene Theorien, wie es dazu kommen kann, dass es entweder quasi so eine Ursprungszelle gibt, die sich noch in ganz viele unterschiedliche Gewebearten entwickeln kann und es quasi dort neu entsteht oder aber vielleicht, dass Zellen aus der Gebärmutter dorthin übertragen werden. Früher hat man gedacht, vielleicht zum Beispiel während der Menstruation, dass es nicht nur sozusagen unten rausläuft, sondern auch in die andere Richtung blutet. Aber man ist sich bis heute nicht ganz einig darüber und nicht sicher, was die eigentliche Ursache von der Endometriose ist. Was man aber auch gesehen hat, dass es scheinbar doch einen genetischen Zusammenhang geben kann.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Arten von Auswirkungen. Also wenn es einem gut geht und man spürt nichts, kann sein, dass man sie hat, aber es beeinträchtigt ja das Leben nicht. Jetzt gibt es ja aber auch quasi Auswirkungen, wie zum Beispiel starke Schmerzen, Schmerzen an anderen Stellen während der Periode oder eben auch unerfüllter Kinderwunsch, der damit zusammenhängen kann. Und noch etwas ist schwierig bei der Endometriose. Selbst wenn man vielleicht am Anfang das, ich sage jetzt mal, das beobachtet das bei sich im Körper, das Gefühl hätte, es könnte sein, es ist super schwer zu diagnostizieren, ne?
Genau, die Diagnosestellung ist mitunter nicht ganz einfach. Das Problem ist, dass es letzten Endes bis heute keine nicht-invasiven Untersuchungen gibt, mit denen man definitiv die Diagnose stellen kann. Das bedeutet, übersetzt, wenn eine Frau mir ihre Beschwerden berichtet, dann kann ich anhand dieser Beschwerden schon mal vielleicht einschätzen, das hört sich eher so an oder auch nicht, aber das ist natürlich ganz unsicher. Dann kann ich einen Ultraschall machen und manchmal kann man dort sehr eindeutige Zeichen für eine Endometriose erkennen, aber gerade wenn es sich um oberflächliche Herde der Endometriose handelt, dann kann man das im Ultraschall überhaupt nicht sehen. Und dann ist eigentlich bis heute unser Goldstandard der Diagnosestellung eine Bauchspiegelung, also eine Operation, in der man Proben entnimmt und die werden dann feingeweblich untersucht und dort können dann mitunter eben Endometriosezellen festgestellt werden. Und erst das ist letzten Endes eine hundertprozentige Diagnosesicherung. Und man ist natürlich mit diesem operativen Eingriff von der Bauchspiegelung erstmal ein bisschen zurückhaltend und möchte nicht unbedingt jede Frau, die sagt, dass sie sehr starke Regelbeschwerden hat, direkt operieren, sondern man versucht es eben gezielt auszuwählen, wem man dann die Operation empfiehlt und wem nicht. Aber auch bei dieser Auswahl können oder ja, kann man natürlich auch falsch liegen und Patientinnen vielleicht erstmal von der Operation abraten, bei denen sich im Nachhinein dann doch eine Endometriose rausstellt.
Ja, also ich glaube auch, dass das zusätzlich zu diesen diffusen, da sagen wir zu dieser großen Ansammlung von Symptomen eben auch noch diese, ja, invasive, also ich muss quasi eine Operation zulassen, um nachzuschauen, ob in meinem Körper es tatsächlich ist. Und das hat mich zum Beispiel auch immer davon abgehalten. Ich glaube, dass ich seit über 10 Jahren also auch unter einer Endometriose leide. Ich kann es nur aus Beobachtungen sagen, aber ich habe mich nicht, habe mich immer gescheut, diese Bauchdecken, also diese Operation zu machen. Und jetzt mittlerweile bin ich 47 und ich denke, ich werde es jetzt einfach noch aushalten und irgendwann wird hoffentlich dann die werden die Wechseljahre dann die Beschwerden beenden. Aber ich denke, dass das ein großes Hindernis für viele Frauen ist, je nach Leidensdruck dann auch das einfach nochmal zu machen. Und wo ich glaube auch, also zumindest war das immer so eine Überlegung auch bei mir, wenn dann zum Beispiel diese, ist zwar minimalinvasiv, aber dieser Eingriff gemacht wird, könnten ja nicht auch deswegen oder dadurch noch andere Herde im Körper entstehen, wenn zum Beispiel geguckt wird und Proben entnommen werden. Das waren so Gedanken. Ich glaube, dass es einfach sehr schwierig macht, generell bei diesem Befund sozusagen dann tatsächlich sicher zu gehen.
Ja, genau das, was Sie gerade angesprochen haben, ist ja so ein bisschen diese Theorie, dass vielleicht Endometriosezellen bei der Operation noch verschleppt werden. Das wäre jetzt kein Grund, warum ich eine Operation nicht empfehlen würde, sozusagen. Also tatsächlich würde ich eher denken, wenn es sich um eine Endometriose handelt, dann ist ja auch die Operation eines unserer besten Therapiemöglichkeiten. Und dann könnte man direkt in dieser Operation schon die Endometriose womöglich vollständig entfernen. Insofern ist die Operation per se, denke ich, wenn die Indikation dafür stimmt, also wenn wir uns richtigerweise dafür entschieden haben zu operieren, dann ist es gut, sehr, sehr gut. Aber das Problem ist ja, dass im Allgemeinen in Deutschland eigentlich, wie wir wissen, viel zu viel operiert wird und auch häufig umsonst operiert wird. Und da den richtigen Weg zu finden und tatsächlich, wenn es eben geht, all die Patientinnen zu operieren, die es auch brauchen und diejenigen, die es nicht brauchen, nicht zu operieren. Das ist auch für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte ganz, ganz schwierig, das zu entscheiden. Und ich denke, das ist auch mit ein Grund, warum es im Schnitt bis zur Diagnosestellung in Deutschland immer noch 8 Jahre vergehen. Ja, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, in der auch viele Frauen schon sehr viel gelitten haben. Weil ihre ganzen Beschwerden eigentlich keinen Namen hatten zum einen und auch keine optimale Therapie hatten.
Wie würden Sie denn sagen, was wäre eine optimale Therapie? Also bei mir war es immer so in den Schwangerschaften, ich habe 2 Kinder bekommen, da waren die Beschwerden weg. Auch noch so ein gute paar Monate in der Stillzeit, die kamen dann aber wieder. Das heißt also, ich nehme im Moment keine Pille oder so. Also was könnte man, wenn Sie sagen, Sie haben eine Patientin und das wurde die Endometrioseherde, die wurden entfernt, kann man aber sagen, hundertprozentig, dass das nicht wiederkommt oder könnte es schon ohne Hormonbehandlung quasi sein, dass sich die Endometriose wieder bildet? Also wie sicher sind dann so die Aussichten, wenn man einen Eingriff vornehmen möchte?
Also es ist so, die optimale Therapie besteht eigentlich aus der Operation und einer anschließenden Hormontherapie. Und mit der Hormontherapie ist meistens die Einnahme der Pille gemeint oder zumindest einer östrogenfreien Pille oder aber einem Hormonpräparat, was so einer östrogenfreien Pille sehr ähnlich ist, was nur Gestagene enthält. Und da geht es auch nicht darum, dass man, es ist nicht quasi, dass man diese Hormontherapie umgeht, indem man die Operation macht, sondern tatsächlich wird beides empfohlen. Warum? Weil auch nach so einer Operation, in der alle Endometrioseherde entfernt worden sind, wie Sie gerade richtigerweise gesagt haben, es sein kann, dass sich Endometrioseherde wieder neu bilden. Das kommt sogar sehr häufig vor. Und um das zu verhindern, empfiehlt man, eine Hormontherapie durchzuführen. Das ist auch keine hundertprozentige Garantie dafür, dass neue Herde kommen. Das muss man auch wissen. Aber die Wahrscheinlichkeit wird doch erheblich gesenkt, weil man mit dieser Hormontherapie dafür sorgt, dass sich diese Zellen nicht wieder neu so aufbauen. Also man erfährt ja auch in dieser Zeit, wenn man diese Hormontherapie macht oder so eine östrogenfreie Pille einnimmt, dass man kaum eine Regelblutung hat. Und genauso wie sich das auf die Gebärmutterzellen auswirkt und man kaum eine Periode hat, wirkt sich das halt eben auch auf diese Endometriosezellen aus. Und das ist quasi die Idee dahinter, warum man die Hormontherapie im Anschluss an so eine Operation auf jeden Fall noch empfiehlt, um ein möglichst langes Intervall zu haben, in dem keine neuen Herde kommen.
Wann würden Sie die Kombination empfehlen? Also bei welchen Patientinnen? Was würden Sie sagen, wie groß muss der Leidensdruck sein? Was sollten die, oder was sind da üblicherweise die Symptome, wo Sie sagen, ja, das sollte man machen, damit es eine Besserung geht, das ist nicht mehr auszuhalten sozusagen.
Also ich meine, wenn man solche Beschwerden hat, dass man eine Operation durchführen lässt, dann muss man ehrlicherweise auch im Anschluss diese Hormontherapie machen. Wenn man überhaupt gar keine Beschwerden hat und die Endometriose zum Beispiel ein Zufallsfund ist, weil man aufgrund irgendeiner anderen Sache eine Bauchspiegelung bekommen hat. Nehmen wir an, man hat eine Blinddarmentzündung, die wird per Bauchspiegelung operiert und gleichzeitig stellen die Kollegen aus der Allgemeinchirurgie fest, ah, da sind auch ein paar Endometrioseherde und das wird gesichert, aber man hat überhaupt gar keine Beschwerden. Ja, so zum Beispiel ist es einer Freundin von mir gegangen und die hat mich dann auch gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Und habe ich gesagt, gut, du hattest noch nie Beschwerden, hättest du diese Operation nicht gehabt, dann hättest du das jetzt gar nicht gewusst. Deswegen muss man dann meines Erachtens auch keine Therapie machen.
Heißt es dann also für die Hormontherapie, dass man sie bis zum Ende, also bis zu den Wechseljahren durchnehmen müsste oder immer durchnehmen müsste? Wie würden Sie sagen, wie lange ist wäre diese Therapie dann noch mit den Hormonen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich sagen würde, wenn man eben diese Beschwerden hat, muss man die auch bis zu den Wechseljahren so lange durchführen. Warum? Weil wenn ich sie halt absetze, dann geht ja dieser hemmende Effekt, den ich auf die Zellen habe, verloren. Der hält ja leider nicht an, sondern der ist dann wieder weg und dann starten wir quasi so gesehen wieder bei Null. Und dann kann das Ganze theoretisch wieder seinen Lauf nehmen. Ob es das tut oder nicht, das weiß man ja vorher nie. Es kann genauso gut sein, dass ich eine Operation mache und danach kommen zum Glück keine neuen Herde und kann mir diese ganze anschließende Therapie starten. Aber leider wissen wir das vorher nicht und es ist halt nicht die Regel. Und wir tun dem Großteil der Patientinnen eigentlich damit einen Gefallen, langfristig, wenn man das macht mit der Hormontherapie.
Kann so eine Operation bei Ihnen in der Praxis ambulant erfolgen oder muss es im Krankenhaus sein?
Also grundsätzlich können Bauchspiegelungen ambulant erfolgen. In dem Moment, wo man dort Endometrioseherde entfernt und quasi etwas mehr arbeitet im Bauch, können diese Operationen nicht mehr ambulant erfolgen und müssen stationär erfolgen.
Welche ganz heftigen Ausmaße kann Endometriose haben? Ich habe so ein bisschen recherchiert und habe auch so Extremfälle gefunden, wo wirklich, wo es quasi fast zu lebensgefährlichen Situationen kommen kann. Also was können die Ausmaße sein? Also welche anderen Organe könnten zum Beispiel befallen werden durch dieses endometrische Gewebe und was dann wirklich auch sehr, sehr gefährlich sein könnte.
Also theoretisch können Endometriosezellen in allen Organen und überall im Körper vorkommen. Es wurden auch schon Endometriosezellen in der Lunge gefunden. Das ist natürlich sehr, sehr selten. Was aber etwas häufiger vorkommt, ist dann, wenn die Endometriosezellen sich sehr tief in das Gewebe sozusagen reinfressen und dann können sie zum Beispiel auch Organe, und das kommt gar nicht so selten vor, wie Blase und Darm schädigen. Also dass die Wand des Darms von der Endometriosezellen durchsetzt ist. Das kann mitunter dazu führen, dass auch ein Teil vom Darm entfernt werden muss. Es kann auch dazu führen, im schlimmsten Fall, dass vielleicht die Blase operiert werden muss. Und das hat natürlich langfristig auch Folgen für die Patientin.
Warum machen Sie sich trotzdem, ich sag mal, dafür stark, auch für um diese Erkrankung herauszufinden oder zu diagnostizieren, wenn es dann doch so kompliziert ist? Also ich weiß, dass die Literatur, die hat sich auch jetzt schon in den letzten Jahren verbessert, aber so vor 10 Jahren, als man da was gesucht hat, da war vieles noch gar nicht so aufgeschrieben und untersucht etc. Und ich denke, dass auch wahrscheinlich je nach Arzt oder Alter des Arztes dann auch gesagt wurde, ja, aber Beschwerden bei der Menstruation, bei der Blutung, das ist halt normal, das ist, ne, das ist, also es wird, haben Sie ja gerade gesagt, auch der Weg ist lange, bis man es mal so herausfindet, wo man sich ja auch erstmal selber beobachten muss, diese Beschwerden, die folgen tatsächlich immer nur zyklisch oder ein bisschen nach dem Zyklus. Das muss man ja alles erstmal so für sich auch herausfinden. Aber warum ist es Ihnen zum Beispiel trotzdem sehr wichtig, auch wenn es so schwierig ist und ja auch viel Mühe macht, ja, den Patientinnen da zu helfen?
Also letzten Endes gibt es für mich da zwei sehr wichtige Punkte. Der eine ist, ich bin ja, oder ich spezialisiere mich ja auf Hormone- und Kinderwunschtherapie, und gerade in der Kinderwunschtherapie sehen wir dann doch auch sehr viele Patientinnen, die aufgrund von einer Endometriose ihren Kinderwunsch nicht erfüllen können. Und was wir auch sehen, ist, dass gerade Patientinnen, die sehr, sehr häufig operiert worden sind, zum Beispiel schon in sehr jungen Jahren eine doch erheblich reduzierte, wir sagen, ovarielle Reserve haben. Das bedeutet, es sind gar nicht mehr so viele Eizellen da, weil schon sehr viele Operationen erfolgt sind, womit unter auch der Eierstock betroffen war. Und gerade bei diesen Patientinnen ist es sehr, sehr wichtig, dass sie möglichst früh sozusagen sich im besten Fall, bevor es zu einer zweiten oder zu wiederholten Operation kommt, einmal in einem Kinderwunschzentrum vorstellen oder bei Kolleginnen oder Kollegen, die darauf spezialisiert sind, um schon mal langfristig zu planen, wie sieht es denn mit der Fertilität aus? Macht es vielleicht Sinn, vor weiteren Operationen diese Fertilität zu erhalten? Zum Beispiel, indem man Eizellen einfriert. Und das ist so ein bisschen ein persönliches Anliegen von mir, einfach dafür Awareness zu schaffen, dass man nicht nur aufgrund einer zum Beispiel anstehenden Chemotherapie, sondern auch bei bestimmten Erkrankungen, wie zum Beispiel Endometriose, frühzeitig darüber nachdenkt, um die Fertilität für möglicherweise einen Kinderwunsch in der Zukunft irgendwann erhalten zu können. Die andere Sache ist, dass ich auch denke, dass Endometriose eine doch sehr, sehr häufige Erkrankung ist, wo leider in den letzten Jahren, vielleicht auch, weil es eben eine Erkrankung ist, die nur das weibliche Geschlecht betrifft, sehr wenig Forschung reingesteckt worden ist. Und umso mehr wir darauf aufmerksam machen, umso mehr gesehen wird, dass quasi es erforderlich ist, dass dort mehr Geld in Forschung fließt und dass das einfach gebraucht wird, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich auch dafür stark macht, darüber aufklärt. Und aber auch auf der anderen Seite, was mir auch immer ganz wichtig ist zu sagen, dass auch wenn man, das hatte ich ja eben schon erwähnt, von einer Endometriose betroffen ist, es nicht unbedingt sein muss, dass das Leben dadurch maximal eingeschränkt. Also es kann wirklich von bis sein.
Bleiben wir vielleicht kurz nochmal beim Thema Kinderwunsch. Das ist ja dann auch wahrscheinlich mit das eingreifendste Problem, wenn man Endometriose hat und vielleicht deswegen nicht schwanger werden kann. Wie wäre so ein, wenn es gut läuft, eine Behandlung? Also wie würden Sie normalerweise vorgehen, jetzt zum Beispiel mit dem Zeitpunkt der Operation und dann der Hormoneingabe? Muss man da auch was beachten, weil Hormone und dann schwanger werden? Also wie wäre da so der ideale oder eine mögliche Lösung, trotz Endometriose wieder schwanger zu werden?
Also tatsächlich, wenn man sich dafür entscheidet, den Weg zu gehen von einer künstlichen Befruchtung oder sagen wir, selbst wenn man das ganze Kinderwunschthema einfach nur sehr kontrolliert und forciert angeht, dann kann man es so handhaben, dass man einfach die Hormontherapie bis zu dem Zeitpunkt, dass man wirklich den Kinderwunsch umsetzen möchte, einnimmt und dann erst absetzt und dann entweder mit einer hormonellen Stimulation beginnt, also im Rahmen von einer künstlichen Befruchtung, oder eben ab dann forciert versucht, schwanger zu werden. Also so dass dann sozusagen den Rahmen oder diesen Zeitraum, in dem man ohne eine Hormontherapie ist, doch möglichst gering hält. Das ist sozusagen die Idee dahinter, sodass in der Zeit keine neuen Herde entstehen können und aber auch, dass die Patientin möglichst wenig Beschwerden haben. Denn das ist so ein bisschen das Feedback, was ich bekomme, dass sie halt häufig eben nach einem längeren Zeitraum ohne diese Hormontherapie dann doch stärkere Beschwerden wieder bekommen.
Das ist schwierig und das macht es wieder mal schwierig, ne? Also, dass man beschwerdefrei natürlich sein will, dann hat man den Kinderwunsch. Also man möchte da auch irgendwie möglicherweise gerne entspannt in diese Phase gehen, aber man hat den Druck, dass sich dieses Gewebe wieder bildet, dass die Beschwerden zurückkommen. Man hat ein gewisses Zeitfenster. Auch das ist eigentlich sehr gemein bei dieser Diagnose und dem Kinderwunsch, oder?
Ja, absolut. Also das ganze Herangehen ist natürlich, wie ich es eben selber auch schon gesagt habe, deutlich kontrollierter und forcierter, als man das vielleicht sonst tun würde, ja.
Was würden Sie vielleicht noch so grundsätzlich sagen? Also, wenn es jetzt Zuhörerinnen gibt, die sagen, habe ich schon mal gehört, eigentlich weiß ich nicht, denke ich, könnte es bei mir sein oder nicht. Also, auf was sollte man bei sich am Körper achten? Was würden Sie sagen, so die ersten Anzeichen, was könnte dazu führen oder was könnte dafür sprechen, dass man an Endometriose leidet? Und wann würden Sie sagen, sollte es beim Arzt überprüft werden?
Also typische Symptome sind halt eben massive Periodenbeschwerden. Damit meine ich, dass sie sich durch die Einnahme von Schmerzmitteln nicht ausreichend verbessern lassen und dass man wirklich zu Hause bleiben muss, dass man Verabredungen absagen muss, dass man in seinem Alltag dadurch eingeschränkt ist und nicht seinem alltäglichen Handlungen sozusagen nachgehen kann. Auch nicht arbeiten kann, natürlich keinen Sport machen kann und so weiter. Regelmäßig Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sind auch nicht normal. Und das sind oder auch regelmäßige Verdauungsbeschwerden, das wären alles Symptome, die mich schon sehr, sehr, sehr hellhörig machen würden. Und tatsächlich, was auch immer so ein Mythos ist, der kursiert, dass man erst mit über 20 oder so davon betroffen sein kann. Das ist nicht so. Auch sehr, sehr junge Mädchen, die genau diese Beschwerden angeben, bei denen stellt sich doch im Nachgang oft sehr häufig eine Endometriose heraus. Also wenn es einen wirklich massiv einschränkt, dann sollte man da ganz hellhörig sein und einfach den Mut haben und sich mal vorstellen, in einem Endometriosezentrum oder einfach Kolleginnen und Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben. Denn die haben auch in ihrer Anamnese, also in der Abfragetechnik zur Krankenvorgeschichte der Patientin ganz, ganz bestimmte und gezielte Fragen, um nochmal besser filtern zu können, ob es sich um eine Endometriose handelt oder nicht.
Jetzt hatten Sie gerade noch angesprochen, Verdauungsproblem. Also was genau? Also was genau meinen Sie damit?
Naja, also Verdauungsprobleme, die jetzt während der Periode auftreten, ich glaube, das ist auch vielen Frauen ohne Endometriose ein geläufiges Problem. Aber wenn man Verdauungsprobleme auch unabhängig dessen, auch schon vor allen Dingen einige Tage vor der Periode, Blut im Stuhlgang, Durchfälle, oder auch Blähungen, Verstopfung und so weiter hat. Auch das kann alles für eine Endometriose sprechen.
Und kann man auch so grundsätzlich sagen, dass es sich immer so ein bisschen auch um den Zeitpunkt herum auch der Periode handelt? Oder muss es nicht immer sein? Also, dass man es so ein bisschen eingrenzen kann, wenn man das beobachtet, dass man sich so ein bisschen beobachtet, vielleicht die Symptome aufschreibt und sagt, ich merke das eigentlich immer rund um die Periode. deswegen auch könnte es eher was sein? Oder würden Sie sagen, kann auch zum Beispiel die Verdauungsprobleme könnten auch grundsätzlich dann sein?
Das könnte schon auch grundsätzlich sein. Also das ist jetzt keine Sache, die zwangsläufig damit einhergehen muss. Das ist ganz wichtig. Aber man sieht eben häufig so eine zeitliche Korrelation oder dass sich die Sachen zeitlich wiederholen.
Auch da, es hatten Sie ja gerade noch angesprochen, warum gibt es vielleicht noch nicht so viele gute oder viele Zentren, wo man es herausfinden kann? Warum gibt es nicht so viele gute Studien? Weil es möglicherweise auch nur ein Frauenproblem ist. Glauben Sie denn oder haben Sie, können Sie es einsehen, wird es besser? Also tut sich was in der Forschung?
Ja, ich glaube, es tut sich was in der Forschung. Also es gibt viele interessante neue Ansätze und auch Projekte, auch in der Diagnosestellung. Die sind leider alle noch nicht ganz ausgereizt. Also wir sind in der Klinik dann am Ende noch nicht weiter als vor ein paar Jahren, aber es tut sich, denke ich, was. Und es tut sich vor allem was, denke ich, in der Wahrnehmung in unserer Gesellschaft und der Awareness. Da hat sich einfach auch gerade durch das Internet, durch Social Media in den letzten Jahren sehr viel getan. Und das ist auch gut so. Und auch Menschen oder auch vielleicht Männer, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, die haben das dann zumindest schon mal irgendwann irgendwo gehört. Und ich glaube, das war vor 15, 20 Jahren auf jeden Fall noch nicht der Fall.
Na, immerhin. Und dann hoffen wir, dass es vielleicht auch eine Diagnostikmöglichkeit gibt, dass die eben nicht so invasiv ist. Das wäre ja toll. Oder mit einem Bluttest oder was auch immer, was es da geben könnte, damit man es schneller und einfacher herausfindet. Und dann der nächste Schritt, falls was entfernt werden muss im Körper, dass es dann die Operation sein muss, aber vielleicht nicht vorher. Das würde es, glaube ich, auch nochmal wahrscheinlich sehr vereinfachen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist sehr wünschenswert. Das gibt tatsächlich auf dem Markt schon einen Speicheltest auf Endometriose. Leider würde ich sagen, ist der noch nicht ganz ausgereift. Es hakt da noch so an einigen Ecken, aber es ist ein ganz, ganz toller Ansatz, der, denke ich, auch sehr viel Potenzial für eine Weiterentwicklung hat. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, in die wir uns bewegen.
Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich dafür stark machen und so sensibel sind und herausfinden mit Ihren Patientinnen, ob es Endometriose möglicherweise ist oder nicht. Vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit gehabt haben, mit mir darüber zu sprechen. Und ich danke euch sehr fürs Zuhören. Bitte niemals vergessen, ihr Mama seid die wahren Superheldinnen. Euch noch einen schönen Tag. Und Ihnen auch noch einen schönen Tag. Bis bald. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Tschüss.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.